Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Es ist die letzte Folge von Global gedacht in diesem Jahr. Wir haben die letzten Jahre ja oft mit einer Jahresrückblicksfolge beendet und so ein bisschen im Team aufs Jahr zurückgeblickt, über unsere liebsten Folgen gesprochen, über Herausforderungen gesprochen, über Dinge gesprochen, die uns irgendwie besonders im Kopf geblieben sind. Und wir wollen noch dieses Jahr eine Jahresrückblicksfolge machen, aber dieses Mal ein bisschen anders. Also Rebecca und ich, unsere Stimmen kennt ihr ja, wir sind da, Carlotta und Clara, die anderen beiden aus dem Podcast-Team, die normal bei der Rückblicksfolge dabei sind, richten liebe Grüße aus. Die sind heute nicht dabei, weil wir, wie gesagt, es ein bisschen anders machen wollen. Denn 2024 war ein sehr politisches Jahr. 2024 gilt so als das Superwahljahr. Und ja, jetzt denken bestimmt ganz viele irgendwie an die USA, das worüber ja gerade jetzt auch gegen Ende des Jahres viel gesprochen wurde. Aber genau darum soll es nämlich nicht gehen. Rebecca, wie hast du denn auf das Superwahljahr irgendwie geblickt? Wie hat dich das denn dieses Jahr beschäftigt?
Ja, ich weiß noch, dass es vielleicht sogar Ende letzten Jahres war, dass das erste Mal so aufgeploppt ist. Es ist so, oh, das Superwahljahr 2024. Und es wurde einfach total viel da schon im Vorhinein drüber geredet, meiner Meinung nach oder meinem Empfinden nach. Und irgendwann habe ich auch verschiedene Aufstellungen gesehen und wie viele Leute es eigentlich betreffen wird. Und da werden wir gleich auch nochmal ein paar Zahlen geben, weil es gibt einige. Und natürlich sind da auch so Beispiele wie die Europawahl oder ja die US-Wahl natürlich als große Dinge, die uns auch teilweise wie die Europawahl sehr direkt betreffen, aber eben auch einfach im globalen Norden sehr viel Aufmerksamkeit erwecken. Aber es ist halt tatsächlich so, dass eben nicht nur der globale Norden wählt, sondern auch der globale Süden. Und auf den wollen wir heute vermehrt schauen. Und eben so ein paar andere Beispiele, die etwas unter dem Radar geflogen sind.
Auch wir haben jetzt natürlich hier keine Vollständigkeit sozusagen. Also wir sagen, es wurde in ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt gewählt. Die decken wir jetzt nicht alle ab, weil wir uns halt auch überlegt, wie machen wir jetzt diese Folge? Sagen wir zu jedem Land, was gewählt hat, irgendwie zwei Sätze. Aber wir haben gedacht, ist dann irgendwie auch schade, weil es soll ja gerade darum gehen, sozusagen euch dazu vielleicht anzuregen, mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und eben nicht nur so über die großen Wahlen zu reden. Und deswegen haben wir gedacht, ist es am besten, wir suchen uns sozusagen ein paar wenige raus, wo wir dachten, dass die besonders spannend sind oder Aspekte drin haben, ja, die uns einfach so ein bisschen gereizt haben sozusagen. Deswegen ist es jetzt hier keine vollständige Folge über alle Wahlen dieses Jahr, sondern eben, ja, ein Anstoß, ein erster Anstoß sozusagen, auch mal über Wahlen zu sprechen, nachzudenken, die jetzt auch vielleicht jetzt nicht hier besonders viel in den Nachrichten sind oder so. Und dann sozusagen auch die Anregung zu sein für euch, vielleicht mal nochmal in das Thema reinzugucken, vielleicht nochmal ein bisschen mehr drüber nachzulesen oder irgendwie nochmal genauer zu recherchieren.
Ja, eine reine Folge mit einer Auflösung von allen Wahlergebnissen würde auch ganz schön lange dauern und wäre wahrscheinlich sehr trocken. Ja. Denn mehr als 60 Länder hatten in diesem Jahr eine Wahl, sei es eine Präsidentschaftswahl oder eine Parlamentswahl. Davon waren dann also 3,6 Milliarden Menschen ungefähr betroffen, also wahlberechtigt. Das ist ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist ganz schön viel. Die Taz hat auch gesagt, dass weltweit mehr Menschen wählen gehen werden. Damals am Anfang des Jahres haben sie es so getitelt, als je zuvor in der Geschichte. Und auch in 7 der 10 bevölkerungsreichsten Länder der Erde, darunter zum Beispiel Indien, über das uns Christina gleich was erzählen wird, aber auch in ganz kleinen Ländern wie Tuvalu, das nur 11.000 Einwohner hat. Ja, deswegen einfach so viel Potenzial für Veränderung für Menschen, so viel Potenzial für, ja, das eigene Wahlrecht zu nutzen. Einige wahrscheinlich demokratischer als die anderen, da werden wir auch drüber sprechen. Genau, deswegen, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Wir werden uns also auch so ein bisschen gegenseitig erzählen, was wir so rausgefunden haben. Ja, Christina, magst du anfangen?
Ja, ich fange sehr gerne an und ich nutze die Überleitung direkt, die du mir quasi gebaut hast und steige mal mit Indien ein, weil Indien tatsächlich als die größte Demokratie der Welt gilt. Manche Leute sagen auch, es ist eine defekte Demokratie. Warum, sprechen wir gleich drüber. Aber ich würde gerne einmal, weil mich das bei der Recherche tatsächlich echt gecatcht hat, wie so eine Wahl funktioniert. Weil in Indien waren 970 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Also fast 1 Milliarde Menschen durften dort wählen. Und das ist jetzt nicht so wie hier, wo man es kennt, es gibt einen Sonntag und alle laufen irgendwie ins Wahllokal und machen ihr Kreuzchen oder haben vielleicht vorher schon einen Briefwahl gemacht, sondern die Wahl war rund um den Mai 2024 und ich sage rund um den Mai, weil es tatsächlich 6 Wochen lang ging. Also 6 Wochen hatte man Zeit, wählen zu gehen, damit all diese Menschen irgendwie unter einen Hut gebracht werden konnten. Und es sollte auch jeder im Umkreis von 2 Kilometer wählen können. Also das war sozusagen die Voraussetzung oder die Vorgabe sozusagen, die die Regierung sich selbst gegeben hat. Und es wurden 5,5 Millionen Wahlautomaten aufgestellt. Und ja, ich meine, in Indien ist es nicht alles Großstadt, so wie man das vielleicht kennt. Es gibt Dschungel, es gibt den Himalaya. Also das heißt, es wurden auch im Dschungel und im Himalaya Wahlautomaten aufgestellt, damit eben jeder Mensch im Umkreis von 2 Kilometern Zugang hat. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass 20% der Menschen in Indien sind Analphabeten. Das heißt, dass auch bei diesen Wahlautomaten eben nicht nur der Name der Partei steht, sondern zu jeder Partei auch ein Symbol gehört. Dass man eben auch, wenn man nicht lesen kann und nicht die Buchstaben oder den Namen der Partei lesen kann, man sich dann anhand dieser Symbole orientieren kann. Du hast ja auch gleich noch einige Beispiele. Da bin ich mal gespannt, ob da bei dir auch solche Sachen dabei sind. Aber wie gesagt, unabhängig sozusagen vom Politischen, fand ich schon allein das Logistische bei der Wahl sehr interessant. Gewonnen hat der auch amtierende Premierminister Narendra Modi. Der ist seit 10 Jahren schon im Amt. Ich glaube, den kennt man auch so ein bisschen vom Namen her hier auch in Europa. Das ist jetzt seine 3. Amtszeit. Der gehört der BJP-Partei an. Das ist so eine hindu-nationalistische Partei. Und er hat wieder gewonnen. Aber tatsächlich hat er die absolute Mehrheit verloren, die er vorher eben hatte. Also er konnte vorher mit seiner Partei sozusagen alleine regieren. Und es war eine freie Wahl, also es war jetzt, jeder konnte das wählen, sozusagen, was er oder sie wollte. Aber es gibt schon auch viel Kritik an der Wahl, weil laut Medienberichten eben die Opposition unter Druck gesetzt wurde. Also durch die Justiz, durch Ermittlungsbehörden und durch die Finanzämter zum Beispiel. Also zum Beispiel gab es Konten von den oppositionellen Parteien, die im Wahlkampf eingefroren wurden, weil ihnen kurz sozusagen vor der Wahl irgendwelche Fehler bei der Steuererklärung vorgeworfen wurden, sodass die dann während des Wahlkampfs und während der Wahl sozusagen nicht auf ihre Konten zugreifen konnten, was natürlich jetzt auf eine subtilere Art sozusagen dann schon die Wahl auch irgendwie beeinflusst. Und es heißt auch so, dass das Modis Ziel sozusagen ist, die Indien in einen Hindu-Staat umzubauen, also einen sehr religiösen Staat sozusagen, und 4/5 der Menschen im Land sind auch hinduistischen Glaubens, aber da zählen natürlich auch viele Minderheiten dazu, die dann eben ja, sich einfügen müssten oder unterdrückt werden. Und genau, das kritisiert halt auch die Opposition. Also die Opposition kritisiert auch, dass Modi Indien immer mehr zu einem autoritären Staat halt umbauen würde und so Sachen wie Pressefreiheit oder auch Unabhängigkeit der Justiz halt einengen würde. Und dass er eben auch absichtlich sozusagen das Land spalten würde, halt über bewusst geschürte religiöse Konflikte. Also, dass er zum Beispiel aktiv Stimmung macht gegen die Muslime, die im Land leben. Aber er hat eben die absolute Mehrheit verloren. Das heißt, es gibt jetzt auch Menschen, die sozusagen die Hoffnung haben, dass es sich ein bisschen ändern könnte und so ein bisschen das Ende sozusagen dieser Übermacht sein könnte. Genau, das ist natürlich, das zählt auch jetzt für das, was ich jetzt noch erzähle, was Rebecca später erzählt, glaube ich zumindest. Ich weiß auch nicht, was Rebecca erzählt, also ich bin auch selber gespannt. Aber dadurch, dass die Wahlen ja auch viele auch jetzt erst waren, also wir sind ja noch in 2024, kann man natürlich immer noch nicht so ganz genau absehen, sozusagen, wie sich manche der Regierung entwickeln. Wie siehst du das? Ist es bei dir auch ähnlich? Also es ist jetzt, wie gesagt, hier gibt es jetzt, manche haben Hoffnung sozusagen, dass sich vielleicht was verändert. Ist das bei dir später auch so, bei dem, was du erzählen wirst?
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall einige Länder, in denen sich die Dynamik sehr verändert hat. Beispiele wie auch die absolute Mehrheit verloren, Regierungswechsel, dass die Opposition an die Macht kommt, aber auch einfach, dass die Regierungsparteien ein bisschen Einbußen bekommen haben, manchmal auch nicht. Und bei manchen ist dann die Frage, ist das wirklich so mit rechten Dingen abgelaufen oder hat der Mensch wirklich 98% der Stimmen bekommen, rechtmäßig? Aber ja, genau, ich glaube grundsätzlich auch teilweise meine Wahlen, die Beispiele, die waren jetzt auch gerade erst kürzlich noch im Dezember teilweise, etwa in Ghana. Das muss man natürlich weiter beobachten. Und deswegen geben wir euch am Ende, oder zumindest ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung, wo sowas dann gut ist. Ja, wo man sich einfach ein bisschen gezielt informieren kann. Vielleicht können wir da am Ende auch noch drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man vielleicht ganz spannenderweise auch nochmal an Indien sozusagen anschließen kann, ist die Wahl in Mexiko. Weil auch hier ist es so, dass die regierende Partei sozusagen die Wahl wieder gewonnen hat. In Mexiko war auch Präsidentschaftswahl, fast 100 Millionen Wahlberechtigte, also ganz so viele wie in Indien, aber doch immer noch eine ganze Menge, also eine riesige Demokratie ist es dort auch. Das Besondere an der Wahl in Mexiko war, dass zum ersten Mal eine Frau gewonnen hat, also zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen des Landes ist eine Frau an der Spitze. Claudia Sheinbaum heißt sie und sie war die linke Kandidatin. Und sie gilt eben als enge Vertraute von Lopez, also dem Präsident davor, dem ehemaligen Präsidenten. Der durfte sozusagen nicht mehr. Also der war schon vorher 6 Jahre im Amt und durfte nicht nochmal antreten. Das heißt, es gab zwar einen Wechsel sozusagen an der Spitze, aber schon trotzdem noch die regierende Partei, die es auch vorher war. Sie gilt auch als jemand, der eben diese sozialpolitischen Reformen von Lopez auch weiterführen wird. Wie bei vielen Sachen gibt es da Befürworter und Gegner. Sie war vorher Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, also von der Hauptstadt. Und genau, sie hat um die 60% der Stimmen bekommen, also hat schon auch relativ eindeutig gewonnen. Das Besondere bei der Wahl war auch, dass es eine riesige, also wir haben schon drüber gesprochen, 100 Millionen Menschen, die zur Wahl aufgerufen waren, was schon eine ganze Menge war. Und es war eben auch nicht nur eine Präsidentschaftswahl, sondern es wurde auch die Abgeordnetenkammer wurde neu gewählt, der Senat wurde neu gewählt und es gab auf lokaler und kommunaler Ebene noch Wahlen. Also das kann man schon sagen, sozusagen in Mexiko wurde alles nochmal neu gemischt.
Das eigene Superwahl, ja, genau. Für Mexiko auf jeden Fall.
Genau, genau, das kann man, könnte man auch wahrscheinlich eine ganz eigene Folge selber drum machen. Was in Mexiko sehr spannend ist, es klingt irgendwie komisch, es ist tatsächlich sehr spannend, dass die Wahl einfach von sehr viel Gewalt begleitet wurde. Also jetzt gar nicht im Sinne von, die Regierungspartei hat da irgendwie, was ja auch leider häufig der Fall ist, dass die Regierung oder so sozusagen selber für Druck und Gewalt sorgt, sondern in Mexiko ist ja schon seit Jahren eben ein sehr blutiger Drogenkrieg mit Banden und Kartellen sozusagen immer wieder sehr präsent. Und das war auch ein großes Thema im Wahlkampf. Und es war tatsächlich so, dass nach Medienberichten auch Dutzende Kandidaten tatsächlich ermordet wurden. Also wie gesagt, es wurde ja auch jetzt gar nicht unbedingt sozusagen die ganz Obersten für die Präsidentschaft, aber es wurde ja eben auch auf lokaler und kommunaler Ebene und im Abgeordnetenkammer und Senat und so gewählt. Und je nach Quelle, das unterscheidet sich so ein bisschen, aber je nach Quelle wurden zwischen 25 und 37 Amtsanwärter tatsächlich ermordet während des Wahlkampfs, also teils auf offener Straße einfach erschossen. Und es gab aber auch ganz viele Angriffe, die nicht tödlich waren. Und auch während des Wahlvorgangs kam es an einigen Stellen zu Gewalt. Und Sheinbaum will tatsächlich auch, ja, das war auch eine sozusagen ihrer Wahlkampfthemen, dass sie eben so ihr Modell zur Kriminalitätsbekämpfung ausbauen will. Sie setzt weiterhin stark aufs Militär, wie auch ihr Vorgänger. Aber sie will zum Beispiel auch mehr auf nachrichtendienstliche Methoden setzen, was ich halt auch interessant fand, sozusagen, dass sie jetzt versucht, nochmal einen neuen Weg zu gehen, eben dieser Gewalt, die, ja, man immer wieder hört, das ist ja auch so ein bisschen leider das Bild, was man ja auch von Mexiko hat, so diese Drogenkriege. Genau, und was auch spannend ist, also wie gesagt, wir wollen ja nicht auf die großen Wahlen extra nicht eingehen, aber natürlich ist natürlich die USA sehr eng verbunden mit Mexiko, deswegen war es auch schon sehr bedeutend sozusagen, dass in Mexiko zur gleichen Zeit oder zur ähnlichen Zeit ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin kam, wie halt eben auch in den USA, also dass in diesen Ländern, die sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, zur gleichen Zeit ein Amtswechsel kam, ist schon sehr, sehr bedeutend, weil zum Beispiel auch das Thema Migration ein sehr, sehr wichtiges war im Wahlkampf in Mexiko, weil ja Mexiko eben eins oder das größte Land sozusagen ist, entweder als Transitland oder auch als Herkunftsland für MigrantInnen, die in die USA kommen. Und ja, da gab es dann auch so ein paar Aussagen von Trump, dass er irgendwie ein Abkommen mit Mexiko gemacht hat, dann Mexiko hat dann wieder gesagt, so, nee, das stimmt alles so gar nicht. Also da könnte man jetzt auch noch weiter in die Tiefe gehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Genau, ja, das ist auf jeden Fall ein super spannender Aspekt noch bei diesem Superwahljahr, dass eben in ganz vielen verschiedenen Ländern gewählt wird und dass es dann zum Beispiel jetzt am Beispiel Mexiko und USA eben auch dazu kommt, dass ja Länder, die sehr eng miteinander auf verschiedenen Ebenen sozusagen sehr eng miteinander verknüpft sind, ja, zu einem ähnlichen Zeitpunkt plötzlich einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin bekommt und dass dann natürlich so Verbindungen, ob es jetzt beim Handel, bei der Wirtschaft, bei Fragen um Migration, natürlich dann nochmal ganz neue Aspekte plötzlich dazukommen. Aber ja, also in Mexiko kann man auf jeden Fall sagen, dass Bedeutende sozusagen war, dass es eben auch das erste Mal eine Frau geworden ist.
Genau dazu habe ich auch ein Beispiel. Die einzige weibliche Regierungschefin in diesem Superwahljahr auf dem afrikanischen Kontinent wurde in Namibia gewählt. Das ist auch für das Land die erste weibliche, ja, das erste weibliche Staatsoberhaupt. Und es wurde in dem Newsletter, in dem ich mich viel informiert habe über die Wahlen, auch als Kamala Harris Moment bezeichnet, denn sie, Netumbo Nandi Ndadwai, wahrscheinlich absolut falsch ausgesprochen, vor allem der letzte Name, aber ich möchte natürlich auch ihren Namen sagen. Sie war vorher die Vizepräsidentin. Das heißt, in Namibia hat es keinen Machtwechsel gegeben. Die Partei ist weiter an der Macht geblieben, die es auch vorher war. Es ist trotzdem eben ja, interessant, dass sie die erste weibliche Präsidentin ist. Und es ist auch einfach so, dass das Land immer noch unter der Herrschaft der weißen Minderheit leidet quasi. Es ist eigentlich ein Land, das offiziell laut Weltbank als Land mit mittlerem Einkommen bezeichnet wird. Aber es ist auch eines der ungleichsten Länder überhaupt. Weiter eine große Kluft zwischen Schwarz und Weiß. Und ja, das ist Namibia ist da auch so ein bisschen ein Beispiel, was auch sich so ein bisschen durch die afrikanischen Länder durchziehen wird. Das, obwohl weiterhin die Partei es geworden ist, das war auch damals die Widerstandspartei, haben auch sie Einbußen erfahren. Und es war auch dann schon ein bisschen die Rede von Unregelmäßigkeiten in den Wahlergebnissen. Und die Opposition hat angedeutet, dass da doch vielleicht was nicht mit rechten Mitteln zugegangen ist. Schlussendlich wurde es anerkannt, aber das schon mal als erstes Beispiel dafür, dass auf dem afrikanischen Kontinent, kurzer Spoiler aufs Fazit später schon, dass da einiges in Bewegung ist und dass eben die Regierungsparteien es gerade nicht ganz so leicht haben, sich weiter zu behaupten. Und da kann ich vielleicht direkt anschließen. Es ist einfach oft eben so, auch in Südafrika, dass die Parteien, die damals für den Umschwung gesorgt haben und den Widerstand geführt haben und letztendlich erfolgreich waren und über Rassentrennung und über Kolonialismus gesiegt haben, dass die lange eben sehr etabliert waren und immer wieder weiter gewählt wurden. Unter anderem eben auch der African National Congress in Südafrika. Das war bekanntlich Nelson Mandelas Partei. Und in den letzten 30 Jahren, seit der Apartheid, hat der ANC immer die absolute Mehrheit erreicht. Und dieses Jahr tatsächlich das erste Mal nicht. Ich werde aber gar nicht allzu viel auf Südafrika eingehen. Ich möchte es natürlich nicht ganz liegen lassen, als Land unserer Partnerorganisation, also von dem Learner Development natürlich gehört das natürlich dazu. Aber unsere liebe Podcast-Kollegin Carlotta, die ja aktuell bei Masifunde in Warmer ist, hat eine ausführliche Folge zu den Wahlen und den aktuellen Dynamiken im Land aufgenommen. Und vor allem zu der Partei der Economic Freedom Fighters. Hört doch da auch auf jeden Fall mal rein. Das ist auch sehr interessant. Aber ja, kurz zusammengefasst, das erste Mal musste eben der ANC eine Koalition eingehen. Und das hat sie mit der Democratic Alliance, also DA, gemacht. Die immer noch so ein bisschen als Klientelpartei der weißen Bevölkerung gilt. Zumindest inoffiziell und hat auch ein weißes Parteioberhaupt. Der ANC hat 71 Sitze im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2019 verloren. Und es war auch, vielleicht als Nebenfakt, eine deutlich geringere Wahlbeteiligung. Also 58% waren es in diesem Jahr, 66% bei den letzten Wahlen. Grund für den Stimmenverlust ist auch die neue Partei des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Der ist vielleicht einigen so ein bisschen ein Begriff, weil der ist ganz schön kontrovers. Der war schon wegen Korruption und auch Vergewaltigung vor Gericht. Es war auch so ein langes Hin und Her, ob er überhaupt antreten darf durch eben seine Vergangenheit. Aber er durfte schlussendlich mit einer neu gegründeten Partei antreten. Umkhonto we Sizwe. Christina, vielleicht kommt dir das bekannt vor, weil wir haben damals im Studium ja beide Long Walk to Freedom, also die Biografie von Nelson Mandela, gelesen. Das war nämlich auch der Name eines Flügels der damaligen Widerstandsbewegung. Der war schon damals so ein bisschen dafür bekannt, dass er weniger moderat war und ein bisschen bereitwilliger zu Gewalt. Vor allem später, als dann einfach auch viel rund um Nelson Mandela einfach viel Bewegung darum gab, wir müssen einfach miteinander sprechen, waren die eher noch auf dem Weg, wir müssen dafür kämpfen, dass wir freikommen. Genau, und die sind eben jetzt als Partei angetreten und haben eben auch einige Prozent abbekommen und der ANC weggenommen.
Okay, ich würde kurz eine Zwischenfrage stellen. Also das heißt, Jacob Zuma war ja lange Präsident. Hatte das dann irgendwie auch so einen Grund, dass er wieder irgendwie ein bisschen mehr Macht haben wollte, weil er jetzt quasi im ANC sozusagen nicht mehr an der Spitze war, dass er jetzt versucht hat, sozusagen mit einer anderen Partei dann doch sich da nochmal wieder ins Spiel zu bringen, oder wie?
Ja, also ich kenne natürlich jetzt Jacob Zuma nicht persönlich, um mit ihm über seine Intention zu sprechen, aber ihm wird auf jeden Fall nachgesagt, dass er sich so ein bisschen an seinen alten Kumpan vom ANC auch rächen will. Genau, weil er da eben an Einfluss verloren hat und auch an Rückendeckung. Es ist aber grundsätzlich auch so, dass der ANC über die Jahre und Jahrzehnte eben so ein bisschen den Aufschwung verloren hat. Es war immer so sehr mit Nelson Mandela und dem Ende der Apartheid verknüpft, was ja auch eine große Errungenschaft des ANC war. Und irgendwann hat es wahrscheinlich auch vielen jungen Leuten nicht mehr gereicht, an diesem alten Glanz quasi festzuhalten, sondern sie wollten sehen, was getan wird. Und es ist nun mal immer noch so, dass, obwohl es eben jetzt 30 Jahre her ist, dass die erste demokratische Wahl stattgefunden hat, die Unterschiede zwischen den Hautfarben einfach noch so enorm sind und einfach so viel Korruption und Kriminalität weiterhin herrscht, geschlechtsbasierte Gewalt. Ich meine, man kann ja ein bisschen auch in unserer Podcast-Historie zurückgehen und so ein bisschen, da haben wir ja auch über die Probleme gesprochen. Und ja, dann reicht es eben irgendwann nicht mehr. Aber sie sind ja weiterhin an der Macht. Es ist eben nur wie in Indien eben ein großer Schritt, dass nach so langer Zeit auch die absolute Mehrheit verfehlt wird. Das ist natürlich dann auch ein Einschnitt, weil wir sehen ja in Deutschland, es ist deutlich einfacher, ohne Koalitionspartner zu regieren, als mit einer Koalition. Und vielleicht nochmal kurz auf die jungen Leute eingegangen. Das ist grundsätzlich ein Ding bei den Wahlen auf dem afrikanischen Kontinent, weil da einfach so ein hoher Anteil der Menschen sehr jung sind. Also unter 35 Jahre sind eine große Mehrheit der Bevölkerung. Das ist sehr anders als bei uns in Europa, wo der demografische Wandel eben genau in die andere Richtung geht und wir immer älter werden als Gesellschaft, ist das eine sehr junge Gesellschaft. Und deswegen erklärt es vielleicht teilweise, warum hier gerade so viel Umschwung passiert. Und was daraus dann wird, das sehen wir. Vielleicht auch noch ganz kurz weiter zu dem, weil ich eben jetzt auf den afrikanischen Kontinent weiter eingehen werde. Es waren 19 Länder insgesamt, die gewählt haben in diesem Jahr, also wirklich viele und darüber wird nicht sehr viel gesprochen. Es stehen noch 3 aus im Stand jetzt. Wir nehmen Mitte Dezember auf. Der Südsudan, Guinea-Bissau und Guinea stehen noch aus und gerade war Ghana und also die aktuellste Wahl und insgesamt waren es über 180 Millionen Leute, die da gewählt haben. Ein Land, in dem die amtierende Partei keine Einbuße gemacht hat, ist aber tatsächlich Ruanda. Da wurde der Präsident Paul Kagame für eine 4. Amtszeit wiedergewählt. Der hat über 99% der Stimmen bekommen, laut amtlichem Ergebnis. Und das ist wirklich auch interessant, weil, um auf die junge Bevölkerung wieder einzugehen, für 65% der Ruander, die jünger als 30 Jahre alt sind, ist Kagame der einzige Staatschef, den sie kennen. Also die sind, sobald sie ein politisches Verständnis hatten, war der eben Präsident. Das war für uns wahrscheinlich für einige auch so ein bisschen mit Merkel so. Und dann gab es eben diesen Wechsel irgendwann. Aber er ist eben seit 2000 Präsident. Und deswegen ist es auch so, dass der auch irgendwie, es wird so wahrgenommen, man kann überhaupt niemand anderen wählen als ihn. Ist natürlich trotzdem die Frage, ob das wirklich 99% der Stimmen waren. Freedom House, diese Rechtsorganisation quasi, hat die Wahl als unsauber bezeichnet und die haben halt schon auch gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt gefälscht wurde, es wurde eben gegen Journalisten, gegen die Opposition und auch gegen die Zivilgesellschaft so ein bisschen vorgegangen. Zum Beispiel wurden einige Kandidaten und ernstzunehmende Kandidaten nicht zugelassen zur Wahl. Aber Kagame ist auch einfach wirklich beliebt. Er ist ein ehemaliger Rebellenführer, der damals mit den Völkermord von 1994 beendet hat. Er ist beliebt, weil er auch für ein Wirtschaftswachstum gesorgt hat zwischen 2012 und 2022 um 7,2% und auch viele wichtige Infrastruktur gebaut hat. Er steht aber auch in der Kritik, weil er die Rebellen in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo unterstützen soll. Da ist ja auch ganz viel im Argen. Es gibt also einiges, was auch da nicht gut läuft, aber Paul Kagame und seine Partei sind eben ein Beispiel dafür, dass es in einigen Ländern des afrikanischen Kontinents schon auch so weitergeht wie bisher.
In Europa gab es beim Stichwort sozusagen, dass alles so bleibt, wie es ist, gab es zu dem Thema 2 sehr spannende Wahlen, nämlich einmal in Georgien und einmal in der Republik Moldau, weil beide Länder oder die Wahlen in beiden Ländern so als Richtungswahl eben gesehen wurden, sozusagen entweder Richtung EU oder Richtung Russland. In Russland wurde ja zum Beispiel auch gewählt, vielleicht nur ganz kurz, das soll ja eben, wir wollen ja eben nicht über die großen Wahlen reden, aber sozusagen vielleicht ganz kurz hier als Hintergrund. Wladimir Putin hat die Wahl natürlich gewonnen, er hatte extra die Verfassung sozusagen geändert, oder nicht sozusagen, er hat extra die Verfassung geändert, damit er nochmal weitere 6 Jahre im Amt bleiben kann. Das ist nämlich schon seine 5. Amtszeit und er ist seit Silvester 1999 an der Macht. Er war zwischendurch einmal Ministerpräsident und nicht Präsident. Das war aber mehr so ein strategischer Wechsel sozusagen, den er vorgenommen hat. Aber im Grunde kann man sagen, dass er so lange, also wenn er diese Amtszeit beendet hat, war er so lange an der Macht wie keiner mehr seit der Zarin. Das ist schon sehr lange. Und es gab sozusagen auch Gegenkandidaten, aber Gegenkandidaten in großen Anführungszeichen, weil es auch systemtreue Kandidaten sozusagen waren. Also eine echte Opposition oder echte Gegenkandidaten waren gar nicht erst zugelassen. Und es gab hohe Hürden für unabhängige Wahlbeobachter. Es soll Druck ausgeübt worden sein auf Beamte und Angestellte von staatlichen Einrichtungen. Es gab völkerrechtswidrige Abstimmungen in den ukrainischen Gebieten. Also es gibt schon einige, die sagen, diese Wahl war weder frei noch fair. Genau, aber darum soll es jetzt im Großen und Ganzen gar nicht gehen, sondern eben, worauf diese Wahl auch ausstrahlt und eben auf dieses Thema, dass ja, Dinge so bleiben, wie sie waren oder eben auch nicht, weil das Spannende bei Georgien und Moldau ist eben, dass sich beide Länder sozusagen genau in die gegengesetzte Richtung entschieden haben. Also in Georgien hat eben der prorussische Kandidat Kavelashvili gewonnen. Er ist jetzt neuer Präsident, er gilt als ultrarechts und er wurde von der Partei Georgischer Traum unterstützt, die auch vorher schon Regierungspartei war. Die Wahl war erst jetzt ganz kürzlich. Also in Georgien ist es eben so, die Parlamentswahl war am 26.10. und dann eben 2 Monate später, jetzt am 14.12. war diese Präsidentschaftswahl. Das heißt, das Parlament wurde vorher gewählt und daraus sozusagen hat sich dann diese Präsidentschaftswahl sozusagen abgeleitet. Aber Kavelashvili war auch der einzige Kandidat bei dieser Wahlversammlung, weil die Opposition das halt einfach boykottiert hat, weil die Opposition sagt, es gab einen massiven Wahlbetrug. Sie hat gesagt, dass es zahlreiche Unregelmäßigkeiten gab, dass es eben Einflussnahme von Russland gab. Die noch aktuelle Präsidentin, Salome Rurabishvili, sie ist eine proeuropäische Präsidentin, die erkennt auch das Wahlergebnis nicht an. Also die sagt, ich bleibe so lange im Amt, bis es neue Parlamentswahlen gibt. Und sie ist von der Partei Georgischer Traum eben aufgefordert worden, den Regierungspalast in Tiflis zu verlassen, weil am 29.12. das neue Staatsoberhaupt eingeführt werden soll. Genau, und es gab super viele Proteste, es gab sehr viel Gewalt im Land. Wie gesagt, wir nehmen am 17.12. auf, also aktuell gibt es immer noch Proteste und Gewalt im Land. Die protestierenden Menschen wollen halt Neuwahlen. Die sagen, ja, dass es da endlich mit rechten Dingen zugegangen ist. Behörden gehen auch sehr stark mit Gewalt dagegen vor, also Gewalt auf beiden Seiten. Und ja, es ist halt eine super, super angespannte Lage. Und Georgien hat eigentlich vor 5 Jahren den Eintritt in die EU beantragt. Wie gesagt, die aktuelle Präsidentin ist auch proeuropäisch. Der ist aktuell auf Eis gelegt, wegen ja, verschiedenen Gesetzen, die da verabschiedet wurden. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Georgien eigentlich so ein bisschen auf dem Weg in Richtung EU war und eben jetzt sozusagen die Richtungsentscheidung gab, dass es ein sehr pro-russischer Präsident wurde. Genau, und wie gesagt, das ist auch so ein Thema, also der ist jetzt seit einer Woche sozusagen erst Präsident, also es muss sich jetzt zeigen, wie sich das da entwickelt, ob es da zu einer friedlichen Machtübergabe kommt, ob die aktuelle Präsidentin sagt so, nee, sie erkennt das alles nicht an, also muss man jetzt mal schauen. Und das Spannende ist eben, dass es zu einer ähnlichen Zeit, wie gesagt, auch in der Republik Moldau zur Wahl kam und es da eben genau in die andere Richtung gekippt ist. Also auch hier galt es als große Richtungswahl, aber hier gab es eben ein klares Bekenntnis zur EU. Also die aktuelle Amtsinhaberin Maya Sandu, die eben proeuropäisch ist, hat sich gegen den prorussischen Kandidaten in der Stichwahl durchgesetzt. Und da fand ich sehr spannend, weil es auf beiden Ebenen sozusagen ein totaler Gegensatz war, weil eben dieser prorussische Gegenkandidat nach der Wahl seinen Anhänger zur Ruhe aufgerufen hat. Also er hat gesagt, ich zitiere mal, dass er hat gesagt, es braucht jetzt Einigkeit und gegenseitigen Respekt und er will gemeinsam ein friedliches und wohlhabendes Moldau aufbauen. Also auch da sozusagen so der ziemliche Gegensatz zu diesen, ja, zu dieser Gewalt und gegen diesen Widerstand, den es eben in Georgien gibt. Auch hier hatte die Regierung Russland vorgeworfen, sich massiv in die Wahl eingemischt zu haben. Also die Polizei konnte auch Konten von der russischen Staatsbank nachweisen, die Menschen bestochen haben soll, gegen den EU-Beitritt zu stimmen. Und genau, Moldau ist, oder die Republik Moldau ist eben auch schon EU-Beitrittskandidat, und Sandu, die Amtsinhaberin, die jetzt eben wiedergewählt wurde, will auch den Weg von Moldau in die EU ganz klar vorantreiben. Also das war eins ihrer großen Wahlversprechen. Und zum Beispiel im Gegensatz jetzt zu Indien, mit dem Land, mit dem ich angefangen habe, ist die Republik Moldau eben ein sehr kleines Land. Also es gibt nur etwa 2,6 Millionen Einwohner, nicht Stimmberechtigte sozusagen, also dann noch weniger Wahlberechtigte. Aber es ist eben ein sehr strategisches Land, weil sowohl die EU als auch Russland total daran zehren, und das zusammen mit Georgien jetzt dieses Jahr eines dieser, ja, sehr richtungsweisenden Wahlen sozusagen war. Was in der Republik Moldau eben noch wichtig ist, dass nächstes Jahr sind dann die Parlamentswahlen. Also es kommt natürlich schon sehr stark darauf an, welche Mehrheiten dann im Parlament gewählt werden oder welche Mehrheiten dann im Endeffekt im Parlament entstehen, weil Sandu als Präsidentin natürlich auch gewisse Mehrheiten im Parlament braucht, um ihre Reformen durchzusetzen. Also es kann natürlich auch sein, dass es ja jetzt eine pro-europäische Entscheidung gab und nächstes Jahr bei der Parlamentswahl sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Aber ich glaube, dass, ja, weil du eben sagtest, sozusagen dieser Unterschied zwischen wann kommt Wandel und wann bleiben Dinge, wie sie sind, und wer treibt diese Dinge sozusagen an, sind, glaube ich, an den beiden Wahlen ganz gut sozusagen erkennbar, weil das eben diese Gegensätze sind, die in der aktuellen Situation, die ja total angespannt ist, sehr spannend ist zu sehen. So entscheidet sich ein Land dafür, sich Russland näher anzuschließen, entscheidet man sich dafür, irgendwie sich der EU näher anzuschließen, und ja, was das auch mit der Gesellschaft macht, ne? Also man sieht das eben in Georgien. Auf der einen Seite wurde er gewählt. Wie gesagt, es wird Russland irgendwie auch Einflussnahme vorgeworfen, aber im Endeffekt gelten sie schon irgendwie als freie Wahlen. Ja, und jetzt ist total die Gewalt auf der Straße, und viele Menschen im Land wollen diese Wahl eben nicht anerkennen. Also es ist, ja.
Ja, deswegen sind es auch so interessante Beispiele, finde ich, weil es ist auf dem europäischen Kontinent und deswegen passt es nicht hundertprozentig zu unserem Blick auch in den globalen Süden. Es wurde schon relativ viel drauf geblickt, hatte ich das Gefühl, aber wahrscheinlich nicht immer so differenziert, und niemand wusste so viel über die Länder, bis eben jetzt diese Proteste und die Gewalt ausgebrochen sind. Und das ja auf dem europäischen Kontinent schon immer noch was sehr Besonderes ist. Und wenn ich jetzt so gelesen habe zu den Wahlen auf dem afrikanischen Kontinent, passiert das da relativ oft, dass irgendwelche gewaltsamen Proteste passieren, auch mit Todesfällen. Und ja, vielleicht kurz als Beispiel, es gab nämlich noch eine Wahl im Senegal, die für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, denn eigentlich gilt das Land als eine der Vorzeigedemokratien auf dem afrikanischen Kontinent, weil die Staatsoberhäupter wechseln immer ohne viel Aufhebens, und es gab noch nie eine militärische Machtübernahme, was auf dem afrikanischen Kontinent auch nicht unüblich ist, vor allem in Westafrika, wo das Land ist. Aber genau darum gab es nämlich dann im Frühjahr etwas Aufruhr, weil nur Stunden bevor der Wahlkampf richtig losgehen sollte, hat der damals amtierende Präsident Macky Sall die Wahlen vom 25. Februar auf den 15. Dezember verschoben. Es hat nicht, auch wieder kurzer Spoiler, es hat nicht erst vor ein paar Tagen stattgefunden, die Wahl, sondern im März, weil in dem Land total große Proteste entstanden sind, wirklich auch mit Todesfällen. Das Internet wurde zeitweise abgestellt, weil man irgendwie versucht hat, das einzudämmen, weil die Leute sich halt gesagt haben, was soll diese Verzögerung, du willst an der Macht bleiben. Sall hatte auch vorher versucht zu erreichen, dass er wieder selbst zur Wahl stehen kann. Das wurde schon in 2023 abgewendet, aber es war dann so die Rede davon, dass er wahrscheinlich versucht, an der Macht zu bleiben, zumindest für ein paar Monate noch. Und auch seine Premierministerin Amadou Ba, die Kandidatin für seine Partei war, weiter stärken zu können, damit sie die Gewalt gewinnt. Das ist dann aber auch gar nicht eingetroffen, sondern die Opposition hat gewonnen. Also seine Sorge, wenn er dann wirklich das versucht hat zu sabotieren, war berechtigt. Es gab einen Regierungswechsel und jetzt sind zwei Leute im Amt, ein Präsident und ein Premierminister, die bis rund um diese Aufruhr rund um die Wahl im Frühjahr tatsächlich auch im Gefängnis saßen. Er hat dann die Oppositionellen noch entlassen. Da gab es eine Generalamnestie. Also es war irgendwie total viel. Also es war auch wirklich viel Aufruhr für eigentlich dieses sehr demokratische Land. Und genau, das...
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Er hat die Oppositionellen aus dem Gefängnis entlassen. Ja, also...
Genau.
Klingt ja jetzt erstmal sozusagen als was Gutes, dass er sagt, hier gibt halt die Opposition und zumindest sind sie für die Wahl zugelassen.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das ist auch, ich glaube, da ist dann einfach so viel zusammengekommen, dass er irgendwie dann sich so dachte, okay, ich kann es nicht mehr abwenden. Und jetzt ist auch der erst 44-jährige Bassirou Diomaye Faye Präsident, der sich immer so ein bisschen als Anti-Establishment-Kandidat inszeniert hatte. Und der einen großen Fokus auf Dekolonialisierung legen möchte mit seinem Programm. Und vor allem so eine Abtrennung und eine unabhängiger werden vom alten Kolonialisten Frankreich. Genau, also da bleibt es auch total interessant, was da so passiert. Die haben tatsächlich sehr gutes Wirtschaftswachstum innerhalb Afrikas, aber im Human Development Index steht Senegal nicht so gut da von den Vereinten Nationen. Also da wird so ein bisschen die Lebenserwartung, das Bildungsniveau und der Lebensstandard verglichen und indexiert quasi. Genau, und das ist eben so ein Beispiel, dass da sehr viel Aufruhr rund um den Regierungswechsel passiert ist. Und damit ist Senegal eines von 5 afrikanischen Ländern, in denen es in diesem Jahr einen Regierungswechsel gegeben hat. Ich glaube, abschließend, zumindest von meinen Ländern, würde ich dann noch auf Ghana eingehen, weil das auch ein Beispiel ist. Vielleicht klingt 5 gar nicht so viel, aber es ist tatsächlich so, und das hat... Ich habe einen Artikel von der BBC gelesen, dass diese 12 Monate tatsächlich sehr bemerkenswert waren mit diesen 5 Regierungswechseln, weil es noch nie so viele gab in einem Jahr. Das liegt eben daran, dass diese Widerstandsparteien, diese Regierungsparteien einfach lange sehr etabliert waren. Und jetzt gab es aber eben in Botswana, Mauritius, Senegal, in Ghana und in der gar nicht überall anerkannten Republik Somaliland einen Regierungswechsel. Und ja, also und dann gab es eben die Länder wie Südafrika und auch andere Beispiele, wo die Regierungsparteien sehr viele Verluste eingefahren haben. Der wirtschaftliche Abschwung wird dafür verantwortlich gemacht, die wachsende Intoleranz der Öffentlichkeit gegenüber Korruption und aber auch, dass Oppositionsparteien eben besser auftreten, sie koordinierter sind und selbstbewusster. Und ja, sich da vielleicht einfach so grundsätzlich so ein Geist trägt, so wir wollen was anderes. Vielleicht auch die junge Bevölkerung, die so sagt, nee, ihr habt jetzt lang genug versucht, was zu verbessern. So richtig hat das ja nicht geklappt. Und die Autoren von der BBC sagen auch, dass sich dieser Trend wahrscheinlich in 2025 fortsetzen wird. Und generell bleibt das ja total spannend. Das steht auch nächstes Jahr vieles an, allein in Deutschland, aber auch an vielen anderen Orten.
Da kann man ja auch auf jeden Fall sagen, ich meine, da haben wir jetzt auch bei manchen Wahlen gesagt, dass sie eben total frisch waren. Also das, und das kennt man ja auch aus Deutschland, dass manchmal zieht sich das ja aber auch über Monate hin, so Koalitionsgespräche und Sondierungen und was man dann nicht irgendwie alles hat. Deswegen kann man natürlich auch sagen, weil 2024 so eben ein Superwahljahr waren und so viele Wahlen waren auf der ganzen Welt und auch so viele Regierungswechsel waren, dass sich das natürlich auch noch in 2025 reinziehen wird, auch dass gewisse Veränderungen angestoßen werden, die dann auch Zeit brauchen sozusagen, um überhaupt zu greifen. Ja, das jetzt sozusagen nur, weil 2024 eben dieses Superwahljahr war, das nicht heißt, dass sozusagen in 2025 politisch nichts passiert auf der Welt.
Leider nicht wahrscheinlich. Manchmal würde man sich ja fast wünschen, es würde weniger passieren. Also ich glaube, ja, man muss halt total schauen, was passiert. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu verfolgen, was in den Ländern passiert. Ich weiß, es ist manchmal voll schwierig, besonders im Vergleich zu allem, was jetzt in Deutschland passieren wird, sich eben dann auch über den Tellerrand zu wagen und sich zu denken, ich will aber jetzt aktiv auch mal wissen, was passiert auf dem afrikanischen Kontinent, was passiert in Indien, Mexiko, was passiert in Georgien. Was mir das immer erleichtert, und ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge empfohlen, ich bin da ein bisschen ein Fangirl von der Journalistin Sham Jaff. Die hat einen tollen Newsletter, der heißt What Happened Last Week. Da gibt es jeden Montag Nachrichten aus dem globalen Süden, die sie zusammenstellt und kuratiert und mit Links. Und man kann da einen ganz guten Überblick bekommen und auch irgendwie wissen, wo man weiterklickt. Genau, das finde ich immer total spannend und ist immer ein guter erster Anhaltspunkt, um eben über den Tellerrand rüber zu blicken.
Genau, das war ja sozusagen auch unser Ansatz mit dieser Folge, einfach zu sagen, wir wollen so einen gewissen Anstoß geben, weil es einfach so viele Länder gab, in denen gewählt wurde und so viele Länder, auf die man hätte irgendwie eingehen können. Und wir mussten halt eine gewisse Auswahl treffen, weil wir gesagt haben, wir wollen lieber auf, wie ich auch im Intro schon gesagt habe, lieber auf ein paar Beispiele sozusagen ein bisschen genauer eingehen. Aber es soll eben ein Anstoß sein. Und dafür ist zum Beispiel dieser Newsletter auch sehr gut oder ganz viele andere Quellen, gute, seriöse Quellen, über die man sich über sowas informieren kann. Auch weil unsere Welt ja sowieso so verstrickt ist. Also man kann ja auch sowieso nicht mehr sagen, nur die Wahl in Deutschland oder nur die Europawahl betrifft uns, sondern so viele Sachen sind irgendwie mittlerweile so verstrickt, dass uns dann doch ja viel mehr dann irgendwie doch betrifft oder auch interessieren sollte, meiner Meinung nach, als es das oft tut oder als oft irgendwie Platz hat, vielleicht auch in den normalen Nachrichten oder normalen Zeitungsartikeln. Und wie Rebecca schon gesagt hat, da so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, was auch in anderen Teilen der Welt passiert, ist da, glaube ich, immer ganz gut.
Ja, ich habe auch alleine in meinen Notizen, ich habe irgendwie, glaube ich, noch 3, 4, vielleicht 5 Länder, auf die ich eigentlich noch gern eingegangen wäre. Ja, also natürlich in so einem Superwahljahr kann man überhaupt nicht allem gerecht werden. Und ich habe jetzt aber auch ganz viele Gedanken im Kopf. Ich muss an viele alte Folgen denken gerade, weil zum Beispiel eins der Länder auf meiner Liste wäre die Demokratische Republik Kongo gewesen. Da hat es einfach 6 Monate gedauert, bis eine Regierung zustande gekommen ist, nachdem das schon Ende Dezember 2023. Jetzt fange ich wieder an. Sollte ich gar nicht, sondern es hat mich nur daran erinnert. Wir hatten auch eine Folge zu Lieferketten und ja, den ganzen Problemen, die damit zusammenhängen, in der Demokratischen Republik Kongo gemacht. Wir haben eine Folge eben zu der Unterrepräsentation von globalen Süden in den Medien gemacht. Grundsätzlich, was da die Probleme sind und vielleicht auch ein bisschen die Gründe. Das ist eine Folge, an die ich total denken musste. Natürlich, Pressefreiheit wäre bei manchen Ländern auch noch ein Thema gewesen. Da haben wir auch eine spannende Folge zu gemacht. Geschlechtsbasierte Gewalt in Südafrika. Also ja, irgendwie auch wieder sehr viele Erinnerungen an all die tollen Gesprächspartner, die wir über die Jahre hatten. Vielleicht auch noch als kleiner, nostalgischer Jahresrückblick hier am Ende.
Genau, und zeigt auch wieder die Verstrickungen. Ja. Also irgendwie hängt dann doch, also wie wichtig zum Beispiel halt auch Pressefreiheit für freie Wahlen ist. So. Aber genau, es sollte, wie gesagt, wir haben einfach gedacht, weil 2024 so ein, was die Wahlen eben anging, so ein herausstechendes Jahr war, dass wir das eben mal für einen Jahresrückblick nutzen. Und genau, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle ein gutes Jahr, dass es super viel passiert in der Welt. Auch, glaube ich, viele Sachen, die viele von uns sehr beschäftigen. Und genau, es ist ja super viel passiert in diesem Jahr, auch super viel, was uns, glaube ich, auch alle ja auf den verschiedenen Wegen irgendwie beschäftigt. Aber so ein Ende des Jahres ist ja auch immer gut, nochmal so Revue passieren zu lassen. Und ich hoffe einfach, dass ihr alle auch mit positiven Erinnerungen, mit positiven Gefühlen und Eindrücken irgendwie aus diesem Jahr rausgehen könnt.
Ja, das sind doch schöne Abschiedsworte. Bitte bleibt uns auch über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Wer weiß, was nächstes Jahr für ein super Jahr sein wird. Mal sehen. Vielleicht gibt es das für den nächsten Jahresrückblick einen anderen Schwerpunkt. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Erholt euch gut. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Schaut unser Instagram an und folgt uns auf Spotify und überall. Ihr könnt uns auch gerne bewerten. So, jetzt ist genug.
Jetzt haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt, was man am Ende eines Podcasts so sagen muss.
Genau. Außer Danke. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt.
Vielen Dank. Ja.
Gut. Ja. Tschüss. Dann.